2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 2. Oktober 2023. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Auswärtssieg zu Gast bei der Hertha aus Berlin im Olympiastadion vom vergangenen Samstagabend. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2:1 und setzt sich damit an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Die Tore in ihrer Reihenfolge. In der 25. Minute bringt Johannes Eggestein den FC St. Pauli in Führung. Marcel Hartl kann in der 74. Minute per Kopf nachlegen. Dann gelingt Derry Sherhand noch der Anschlusstreffer in der 83. Minute. Aber es bleibt beim Endstand von 1:2 aus Sicht der Gastgeber, der Hertha. Ich bin Yannick und ja, mein Gesprächspartner aus dem vor dem Spielgespräch lässt sich berufsbedingt entschuldigen. Deshalb ist heute die Rebecca da. Moin.
Moin, moin. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und werde mal gucken, dass ich den Chris, der im Vorlauf ja schon sehr gute Arbeit geleistet hat, würdig vertreten kann jetzt nach dem Spiel.
Bin mir sehr sicher, dass das gut funktionieren wird. Du hast ja auch, genau, wie du schon gesagt hast, in der Saisonvorschau konnten wir dich schon hören mit deiner Einschätzung zur Hertha. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir hier gut durch diese knapp 30, 40 Minuten durchkommen und starten aber vielleicht erstmal ganz entspannt. Ja, wie hast du denn den Samstag vor dem Spiel erstmal so verbracht? Wie lief dein Spieltag?
Tatsächlich habe ich meinen Samstag vorm Spiel putzend und Bundesliga-Konferenz guckend verbracht, weil ich am Sonntag die Familie oder zumindest Teile der Familie bei mir zu Besuch hatte, weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit umgezogen bin und jetzt dann doch irgendwie mal die Wohnungseinweihung beziehungsweise Wohnungsvorstellung gegenüber der Familie anstand. Und deswegen habe ich meinen Samstag mit Putzen und Einkaufen und Fußball nebenher schauend verbracht.
Was man halt so macht, wenn Zeit ist und das eigene Spiel erst am Abend stattfindet, ne?
Korrekt, genau.
Wir sind, also meine Freundin, mein Hund und ich sind schon am Freitag angereist, waren dann auch in der Nähe vom Theodor-Heuss-Platz untergebracht, also durchaus kleinen Fußmarsch entfernt vom Stadion. War auch genauso geplant, damit der Hund nach dem Spiel nicht so lange warten muss, bis wir zurück sind. Genau, und dann Freitagabends in Kreuzberg, dann irgendwann so 5, 5:30 sind wir dann langsam so losgelaufen Richtung Stadion, waren uns da nicht ganz sicher. Kannst du mir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen Insights geben, ob wir das clever gemacht haben oder nicht. Haben wir uns so überlegt, wie laufen wir am besten? Also laufen wir zum Beispiel über den S-Bahnhof Heerstraße und dann geradeaus hoch zum Olympiastadion, weil wir hatten uns mit ein paar Leuten, die auch den Weg aus Hamburg nach Berlin angetreten hatten, an diesem Olympia-Eck, wo wir uns dann ja auch selber noch kurz auf ein Hallo getroffen haben. Genau, da hatten wir uns verabredet und haben überlegt, laufen wir unten rum, also über die Heerstraße oder oben rum, also quasi in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Olympiastadion. Aber ich sag mal so, also bis auf ein paar Sprüche unterwegs und böse Blicke, allerdings auch eine sehr nette Begegnung mit einem Radfahrer, der uns ja so ein bisschen, wo wir noch ein bisschen geschnackt haben auf dem Weg, ist dann so ein bisschen neben uns hergerollt. Also und ansonsten hielten sich die Reaktionen in Grenzen. Weiß jetzt nicht, wie ist das denn sonst allgemein für Hertha-Fans? Wo trifft man sich im Vorlauf des Spiels?
Also ich würde sagen, das kommt echt drauf an. Also was eine Anlaufstelle sicherlich ist immer, ist das sogenannte Rondell. Das ist im Grunde so ein bisschen das Olympia-Eck, nur die andere Seite des S-Bahnhofs Olympiastadion raus, was ja der Ausgang ist, den dann die Hertha Heimfans eher nutzen und vor allen Dingen die in der Ostkurve stehen, weil das das der S-Bahn-Ausgang zum Osttor ist, zu dem Eingang, wo man dann also direkt an der Ostkurve ist. Das ist sicherlich so ein Platz, wo sich Herthaner treffen. Ich mich meistens auch irgendwie mit meinen Leuten. Genau, es gibt ansonsten sozusagen an dem Eingang, wo ihr wart, ein Stück hoch, gibt es auch noch einen lokalen, einen Biergarten, wo man Leute hat. Und ansonsten auch einfach irgendwie dann ums Stadion rum halt so bei den, ich sag mal, ganzen Herrschaften, die dann irgendwie das Bier aus Kühltruhen verkaufen oder halt tatsächlich auch schon im Stadionumlauf, was ja was ist, was man beim Olympiastadion hat, was man nicht immer hat, dass zwischen Einlassschranken und Stadion ja nochmal relativ viel Platz ist, wo man dann auch irgendwie Bierwägen und Essensstände hat, wo man theoretisch einmal ums Stadion rumlaufen kann, wenn man das möchte und es kein Risikospiel ist und Fantrennung herrscht.
Ja, also zu dieser Weitläufigkeit kann ich gleich auch gleich direkt drauf einsteigen. Vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber, also das Olympia-Eck und auch der Weg dann zu dem anderen S-Bahnhof-Ausgang war ja dann fest in Braunwasser Hand, würde ich sagen. Bis auf so ein paar vereinzelte HertanerInnen. Aber du warst ja auch mit einer Freundin da, bist ja kurz vorbeigekommen, das war ja wahrscheinlich kein Problem. Da hat sich keiner irgendwie, gab es keine Probleme. Da hat man eigentlich, wenn dann auch mal beide Fanlager da vor Ort waren, gab es da eigentlich keinen Stress. Und in unmittelbarer Nähe fand ja dann auch noch eine Kundgebung statt, da waren wir leider etwas zu spät, die waren schon in den letzten Zügen, rund um die Abschottung der EU-Außengrenzen und unter dem Slogan Fight Fortress Europe, sicherlich ein Thema, was wesentlich mehr im Fokus der Politik stehen sollte, als es das aktuell tut.
Absolut.
Ja, da stimmst du mir zu, genau.
Ja.
Aber das ist ja kein Politik-Podcast, auch wenn man sicherlich darüber einig ist, dass Politik und Fußball Hand in Hand gehen. Und da fand ich es eigentlich ganz gut gelöst, das direkt im Vorfeld des Spiels zu machen, an dem Punkt, wo sehr viele Menschen vorbeikommen. So, und jetzt komme ich zur Einlasssituation. Wir sind dann irgendwann ja 6:30, 7:15 oder so gewesen sein, Richtung Einlass gegangen. Und Also wir merkten dann schon, es staute sich sehr, sehr weit zurück. Also wirklich viele, viele Reihen von Menschen, die dann aber auch, wie wir dann später festgestellt haben, durch so Bauzäune, die so eine Verengung gebildet haben, sich dann irgendwann immer mehr zusammenschoben. Das fand ich schon kritisch, gerade für Menschen, die ja vielleicht in solchen Situationen, wo sie nicht vor und nicht zurück können, ihre Probleme haben. Da ist es, glaube ich, das hat, glaube ich, auch unsere Fanhilfe geschrieben. Ja, das hätte auch anders ausgehen können, aber da hat unsere Fanszene wohl also zum Glück sehr besonnen reagiert. Weiß nicht, wie das sonst, wenn andere Mannschaften zu Gast sind oder andere Fanszenen zu Gast sind, wie das da sonst so läuft. Und dann kommt man halt erstmal an so ein, ja, diese das erste Schleusensystem, wo eigentlich nur geguckt wird, hast du das Ticket für den richtigen Bereich? Da dauerte es auch schon länger, weil die wiederum auf die nächste Schleuse gewartet haben, wo das Ticket nochmal gescannt wurde. Und die wiederum gewartet haben, bis, wenn du das Drehkreuz durch bist, dass dann die Securities dich scannen. Und ich habe auch auf der Zugfahrt nach Hause von jemandem gehört, dass da so Äußerungen gefallen sind, weil wir ja auch wirklich eine Fanszene sind, die einen hohen Anteil an weiblichen Fans hat, dass da anscheinend mit dieser hohen Zahl an Frauen nicht gerechnet wurde oder weiblich gelesenen Personen nicht gerechnet wurde und dementsprechend viel zu wenig weibliche Ordnerinnen da waren. Ja, also das verzögerte sich alles massiv und wir haben bestimmt eine Stunde gebraucht, bis wir dadurch durch dieses Schleusensystem durch waren. Ich weiß nicht, also möchte ich jetzt damit auch nicht sagen, dass es bei St. Pauli komplett perfekt und problemlos ist. Da haben wir auch schon, wenn Gäste hier zu Gast waren, andere Berichte oder gegenteilige Berichte gehört. Ist dir das bekannt, dass das da mitunter mal schwierig ist oder hörst du es gerade zum ersten Mal?
Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich kenne also nicht so viele, die als Gästefans bei uns ein- und ausgehen. Deswegen ist es tatsächlich einfach so eine Thematik, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Es überrascht mich jetzt zumindest nicht, sage ich mal. Also es war ja doch ein volleres Spiel. Da merkt man schon manchmal einfach aufgrund der Menge jetzt vollkommen unabhängig irgendwie ob Heim- oder Gastfans, dass es schwieriger werden kann und länger dauern kann. Von daher kann ich das gerade, also bei der Masse, mit der ihr da wart, überrascht es mich zumindest nicht, auch wenn ich das jetzt so im Detail explizit bisher noch nicht gehört hatte.
Okay, also es mag natürlich sein, dadurch, dass dann diese Kundgebung war und es dann immer weiter Richtung Anschlusszeit ging, dass dann einfach sehr viele Menschen auf einmal beschlossen haben, den Einlass aufzusuchen. Das ist bei uns auch immer ein Problem, weil das bei uns ja auch wirklich im Gegensatz zum Olympiastadion sehr beengte Verhältnisse sind. Also da hat man ja nicht diesen riesigen Umlauf. Ja, aber ich hätte mir gewünscht, dass man das irgendwie anders löst, dass man vielleicht vorher schon, bevor das alles so ein Nadelöhr wird, da vielleicht schon vorher irgendwie Gänge schafft oder dass das alles ein bisschen geleiteter funktioniert. Aber gut, dann auch die Kontrollen selber. Also ich wurde sehr penibel durchsucht, sage ich mal. Ich musste sogar meinen Handaschenbecher öffnen, um damit er reingucken kann, was ich da so drin habe, außer alten Kippenstummeln. Andere sind so wenig bis gar nicht kontrolliert worden. Also ich glaube, da hing es auch sehr viel davon ab, in welcher Schlange man dann letztendlich oder in welcher Schleuse man letztendlich ankam. Was natürlich dann auch wieder dafür sorgt, dass die eine Seite schneller durchrutscht, die andere dauert länger und dann verschiebst du es und du verlierst mitunter Leute, mit denen du eigentlich zusammen reingehen willst. Da musst du dich wieder drinnen verabreden oder aufeinander warten. Ja, also insgesamt alles durchaus verbesserungswürdig, vorsichtig ausgedrückt. Aber dann waren wir letztendlich dann doch im Stadion angekommen und da könnten wir ja wirklich mal auf das Spiel selbst schauen. Das Spiel ging los und sowohl unser Trainer als auch euer Trainer, als auch ich auf dem Rang, haben da einen sehr souveränen Start des FC St. Pauli gesehen, sehr dominant, sehr, sehr temporeich. Und bevor wir auf so einzelne Szenen vielleicht kommen, wie hast du so die ersten Minuten des Spiels am Samstag gesehen?
Ja, absolut. Also das ging nicht nur unseren Trainern und dir so, das ging mir nicht anders. Und also ich glaube, das kann auch niemandem, der das Spiel gesehen hat, kann es viel anders gegangen sein. Das war einfach, ja, ihr seid klar stärker, klar besser, klar dominanter rausgekommen. Wir hatten nicht wirklich Platz, was uns zu klein-klein gezwungen hat, was nicht funktioniert hat. Also es sind Bälle, ja, versprungen, Pässe nicht angekommen. Das war schon in den ersten Minuten, aber auch insgesamt einfach in den ersten 45 Minuten wirklich einfach echt eine sehr, sehr gute Leistung von Pauli.
So, wenn du jetzt noch das Sankt hinzufügst in den nächsten Sätzen, die du über uns sprichst, dann ist hier alles fein. Also
ich gelobe Besserung.
Evalin hat mal gesagt, das Sankt ist uns heilig. Ja, dann gibt es vielleicht drei Szenen, die wir jetzt mal exemplarisch besprechen müssten oder könnten. Die 25. Minute, das Tor von Eggestein. Also er bekommt den Ball wunderbar über die linke Seite von Elias Saad und schließt quasi direkt aus der Drehung ab. Also Ballannahme, Drehung, Schuss. Den kann euer Torhüter aber noch abwehren. Aber dann ist er gedankenschneller als mindestens zwei eurer Abwehrspieler und grätscht den dann noch vor dem heruntereilenden Torhüter zum 1-0. Wie hast du das erste Gegentor wahrgenommen?
Also definitiv, absolut. Also sozusagen aus Sicht derjenigen, der schießt, ist es sozusagen immer wunderschön herausgespielt. Aus Sicht derjenigen, die es kriegen, fragt man sich immer, was zur Hölle hat unsere Abwehr da gemacht? Das sind, glaube ich, immer die zwei Seiten der Medaille. Aber ja, es stimmt. Also es war tatsächlich so die eine Sekunde, die man hatte, wo Ernst zunächst unten war und ihn ja tatsächlich auch wirklich aus recht kurzer Distanz mit einem recht guten Reflex gehalten hat. Da hatte man so für ungefähr eine Sekunde die Hoffnung, okay, er geht jetzt doch nicht rein, tat er dann im Nachschuss aber doch einfach, weil, ja, ich glaube, als Torwart, der da unten auf dem Boden irgendwie im Gestocher ist, ist man halt einfach meistens schon geschlagen und die ärmste Sau und das hätte unsere Defensive dann, wenn dann eher klären müssen und nicht Ernst, was sie nicht hat, weil, wie du auch schon meintest, sie irgendwie definitiv alle Gedanken langsamer waren als der Torschütze. Ja, schön herausgespielt, in der ersten Parade gut reagiert, aber dann doch verdient verwandelt, wenn man sich den Spielverlauf bis dahin anguckt.
Ja, ich denke auch, also das war dann wirklich die logische Konsequenz einer sehr souveränen Vorstellung in den ersten Minuten. Diese Annahme direkt aus der, oder Annahme, Drehung, Schuss, das war wirklich schön anzusehen, auch wie insgesamt, du hast ja auch schon gesagt, schöne Entstehung des Tors insgesamt. Also dieses Zusammenspiel war wirklich einfach wunderschön anzuschauen. Aber bevor ich hier ins Schwärmen gerate, springen wir vielleicht einfach mal 10 Minuten weiter. Die Situation, du musst mir jetzt kurz mal mit dem Namen eures Spielers helfen, der da involviert war. Es war auf jeden Fall ein Foul an unserem Erik Smith.
Unser Neuzugang aus diesem Sommer, Grieche, ich glaube, Bouchalakis ist die korrekte oder auch inkorrekter Aussprache des Nachnamens.
Gut, über Aussprache kann man sich wahrscheinlich immer streiten. Das wird ja auch an verschiedensten oder in verschiedensten Quellen anders gesagt wahrscheinlich dann. Aber ja, wie hast du die Situation gesehen? Also ich hatte irgendwie nochmal einen Artikel gefunden, wo auch Schiedsrichter Aytekin sich dazu äußert. Er hat das erst als wirklichen Kontakt gesehen auf dem Feld, hat er auch direkt Elfmeter gepfiffen. Mhm. Und ist dann aber vom Videoschiedsrichter nochmal an die Bildschirme gebeten worden, um sich das nochmal anzuschauen. Und die Bilder, die da zumindest gezeigt wurden jetzt in den Highlights nach dem Spiel, da kann man das rein interpretieren, dass er ihn trifft, also dass Bukalakis Smith trifft. Aber ja, es ist halt nicht wirklich 100% eindeutig, zumindest bei diesen Bildern. Ich habe im Stadion sofort gesagt, es ist Elfmeter, aber das sage ich immer, wenn jemand bei uns von uns im Stadion im Elfmeterraum zu Fall kommt. Ja, und er war sich dann halt nicht 100% sicher und meinte dann auch, ja, das war vielleicht auch ein bisschen dann Glück für euch, dass er das nicht 100% entscheiden konnte. Und ja, ich meine, gut, am Ende war es dann zum Glück doch egal, aber ich hätte mich halt geärgert, wenn diese Entscheidung dazu geführt hätte, dass ja, wir dann weniger als 3 Punkte mitnehmen. Wie hast du das erstmal vielleicht im Stadion gesehen und hast du das dir im Nachhinein nochmal irgendwie vielleicht 10 angeguckt?
Mhm. Also im Stadion direkt selber war ich schon auch eher so, okay, er trifft ihn, dann was dann ja irgendwie im Strafraum tendenziell halt einfach schon Elfer ist. Also gut, man kann immer noch gucken, irgendwie spielt er vorher den Ball und spielt ja mehr den Ball, als er ihn trifft und so. Aber also meine erste Reaktion im Stadion war schon so, okay, für mich sah es nach Berührung aus und das heißt zumindest wahrscheinlich mal immer, dass man ihn geben kann. Genau, ich habe mir dann auch, ich habe mir zumindest einmal die Highlights angeguckt, wo das drin war. Also das hat jetzt zumindest meine Meinung in keine Richtung deutlicher gemacht. Also es war nicht so, dass ich es gesehen habe und so war, wow, das ist auf gar keinen Fall einer. Wie konnte Aytekin den jemals pfeifen? Es ist auch nicht so, dass ich die Bilder gesehen habe und danach irgendwie gesagt habe, okay, es hätte zwingend einer sein müssen. Ja, also für mich wahrscheinlich fairerweise gesagt auch natürlich durch die blau-weiße Brille gesehen, ist es so ein klassischer Kann-Elfer, was dann tatsächlich damit eher mein Problem ist, so sehr das jetzt auch am Ende irgendwie in der Situation zum Vorteil von uns war. Ist tatsächlich mehr wie generell mit diesen Kann-Elfern vom Videoschiedsrichter umgegangen wird. Weil also im Grunde das sozusagen, was Aytekin in diesem Interview bei Sport1, glaube ich, auch nochmal gesagt hat, ist, er hat es auf dem Platz als eindeutig gesehen und hat es dann auf den Bildern als nicht uneindeutig gesehen, also nicht im Sinne von, ist es klar keiner, sondern im Sinne von, es ist vielleicht doch keiner und hat seine sozusagen ursprünglich eindeutige Entscheidung auf Grundlage von einer, na, vielleicht Bildsicht revidiert und auch wenn das jetzt zum Vorteil von uns war, bin ich da halt einfach null ein Freund von. Also ich bin der Ansicht, wenn es nicht eindeutig auf den Bildern klar ersichtlich eine Fehlentscheidung ist, dann sollte die Entscheidung, die auf dem Platz passiert ist, bestehen bleiben. Von daher hätte dann, wenn ich mit dieser Meinung von mir gehe, hätte er für euch sozusagen bestehen müssen und ihr hättet ihn kriegen müssen, weil man ihn in meinen Augen geben kann und die Bilder es halt nicht eindeutig widerlegen und der ursprünglich gepfiffen worden ist.
Ja, genauso sehe ich das auch. Also einfach dieses, ne, für mich schaltet sich der VAR eigentlich dann erst dann ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und wie du jetzt gerade schon rausgearbeitet hast, das war es ja nicht. Also man kann den durchaus geben. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass Smith, und da ist auch Smith gar nicht der Typ für, ehrlich gesagt, da jetzt irgendwie einen leichten Kontakt zu spüren und dann abzuheben und da das Foul zu ziehen. Von daher, also wenn, dann ist es ja auch eigentlich konsequenterweise auch noch irgendwie gelb für Smith wegen Schwalbe geben müssen oder so. Aber ist jetzt, glaube ich, im Nachgang müßig. Man hätte ihn geben können, er hat ihn zurückgenommen. Am Ende ist es trotzdem gut für St. Pauli ausgegangen und dann schließen wir vielleicht die erste Halbzeit ab mit noch einer letzten Szene von Elias Saad, der links im linken Strafraum, linken Strafraumhälfte vor eurem Torwart auftaucht, ein Verteidiger ist noch dazwischen und er macht sich eigentlich selber den Winkel dann zu spitz und trifft nur das Außennetz, aber das hätte eigentlich, ja, oder wäre ein psychologisch guter Zeitpunkt gewesen, um das 2-0 zu erzielen aus unserer Sicht. Hast du die Szene noch vor Augen?
Also ich hab die Highlights mir nochmal angeguckt, da war sie bei, kann mich auch noch dran erinnern. Also ich weiß, dass es diesen Moment gab, so dann ja kurz vor der Pause, wie du schon meintest, wo es nochmal so herzstillstandmäßig auf unserer Seite war. Ja, also auch das war natürlich irgendwie wieder, wie er sich da durchsetzt, über die Seiten, über die Flügel kommt. Das hat sowieso sehr gut funktioniert, gerade in der ersten Halbzeit und dann im Grunde alleine vor Ernst auftaucht. Auch das war natürlich irgendwie wieder sehr schön herausgespielt. Und ja, Herzstillstand, aber dann doch Erleichterung auf unserer Seite, dass eben dieser, ja, wie du auch schon meintest, psychologisch wichtige Treffer, also wenn man dann nach dem doch zurückgenommenen Elfer noch das 2-0 kriegt und damit dann in die Pause geht, was das dann so irgendwie für die Moral immer noch für Konsequenzen hat. Von daher, ja, aus unserer Sicht ganz gut, dass er nicht gefallen ist.
Ja, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht schon, ja, vielleicht nicht den Deckel drauf macht, aber schon das Spiel in eine eindeutige Richtung lenkt. Aber gut, Elias ist auch noch relativ jung und ja, trifft die Entscheidung vielleicht in Zukunft ein bisschen anders. Also er hätte halt, statt weiter auf die Grundlinie zu gehen, eher ein bisschen nach innen ziehen sollen. Und aber das sagt sich so leicht, entweder vom Rang oder vom Sofa, wenn man sich die Highlights anschaut. Das muss man in der Situation erstmal dann so entscheiden. Gut, dann machen wir mal Halbzeitpfiff sozusagen. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner DK, wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Vielleicht seid ihr ja so wie ich auch das ganze Wochenende oder zumindest noch über Nacht in Berlin geblieben und seid jetzt zurück in Hamburg und ja, könnt eigentlich gar nicht genug davon bekommen, irgendwo unterwegs zu sein und ein leckeres Bier zu trinken. Das geht jetzt auch in der Kevida Pop-Up Bar in Eimsbüttel. Das ist ein Kooperationsprojekt mit der Gloria Bar in der Belle Alliance Straße 31 bis 33 an der Ecke zur Lindenallee in Hamburg-Eimsbüttel. Da bekommt ihr an vier Hähnen vom Fass leckeres Bier von Kevida und auch die alkoholfreien Getränke gibt es dort als Flaschenbier zu erstehen. Vielleicht ist das ja eine Idee, immer donnerstags ab 17 Uhr könnt ihr da vorbeischauen und ja, wenn ihr jetzt da am Donnerstag schon vorbeigeschaut habt, sehen wir uns am Tag drauf bestimmt zu Millerton live. Ansonsten gibt es natürlich auch weiterhin die verschiedensten Biere von Kevida unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise zu entdecken und auch hier wieder der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Und schauen dann mal auf die Geschehnisse auf den Rängen. Ich würde als Eingangsstatement, bevor ich mein persönliches Highlight bzw. Lowlight der Stadion Regieatmosphäre zum Besten gebe. Erstmal aus dem Spielberichtsartikel von Mike bei uns im Blog zitieren, den verlinke ich auch gerne in den Shownotes, weil das eigentlich ganz gut trifft. Er schreibt, im Stadioninneren dann wieder die Erinnerung daran, was uns wahrscheinlich in der Bundesliga erwarten dürfte, sollte irgendwann mal wieder ein Aufstieg gelingen. Das komplette Programm an Unterhaltungsmaschinerie auf Ballermann-Niveau, eine Musikauswahl aus der Hölle, bei der bemüht mit viel Lokalkolorit musiziert wird, das Heimpublikum aber mit Ausnahme von vom Frank-Zander-Song nicht mitmacht. Im Gegenteil, wenn die Kurve denn vor Anpfiff schon mal sinkt, knallt man weiter die Dauerbeschallung drüber. Bevor wir auf mein persönliches Lowlight kommen, wie nimmst du das denn als regelmäßige Stadiongängerin wahr? Ist dir das auch zu viel oder also lebst du mittlerweile damit oder wie ist das für dich als Heimfan?
Ja, also ich glaube, ich bin das mittlerweile halt einfach gewohnt. Man muss fairerweise auch sagen, in der Ostkurve ist die Beschallung aus. Also es ist natürlich, das Stadion wird beschallt, also man hört schon noch was, weil die Ostkurve ist kein irgendwie abgeschlossener Raum natürlich, aber die Lautsprecher, die da theoretisch auch sind nicht an. Also wir werden sozusagen nicht nochmal extra mitbeschallt. Man hört es natürlich trotzdem, wie gesagt, weil es ist im Stadion, aber es ist bei uns wahrscheinlich noch mal leiser, als es sonst ist. Ja, wie gesagt, ansonsten ist man es halt einfach gewohnt und ehrlich gesagt, ich ignoriere das halt einfach. Also ich habe dann irgendwie meine Leute, die man sieht und die man begrüßt und mit denen man quatscht und irgendwie man holt sich noch was zu trinken und irgendwie guckt schon auch mal, irgendwie verabredet sich für nach dem Spiel und keine Ahnung, dann halt irgendwie die Aufstellung und dann gibt's ja auch immer das Kurvenecho, also von unseren Ultras, von den Harlekins zu lesen und so. Also sofern da nicht irgendwas passiert, was mich explizit interessiert, so wie jetzt beim Spiel gegen euch halt die Verabschiedung von Kevin Prince Boateng, ignoriere ich das eigentlich so gut es geht. Und also es klappt eigentlich ganz gut, das zu ignorieren, muss ich sagen, zumindest für mich.
Ja gut, ich glaube, das ist einfach dann, wenn das in unserem Fall auf so ungewohnte Ohren trifft, also die es einfach nicht gewohnt sind, vor dem Spiel so dermaßen Bescheid zu werden. Aber ich finde es einen interessanten Fakt, dass das halt bei euch dann, dass da einfach die Lautsprecher quasi aus sind und ihr dann euch zumindest selber beim Singen hören könnt oder besser hören könnt, als wir das getan haben. Ja. Weil wir haben gesehen, dass ganz viel Bewegung ist und Fahren und hin und her, aber es kam halt vom Gesang nichts an, weil das einfach dermaßen laut war in diesem Stadion. Das war dann schon heftig für die Verhältnisse, die wir sonst so gewohnt sind. Also klar gibt es auch in der zweiten Liga Standorte außerhalb von euch jetzt in dem Fall, wo auch mehr los ist in Sachen Stadion, Party, Ballermann, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ja, also wir sind halt wesentlich Understatement gewohnt und natürlich läuft bei uns auch Musik und so und manchmal denke ich mir auch, mach das doch mal aus, weil wir singen gerade so schön. Aber ja, das ist auf jeden Fall, sind zwei verschiedene Level, auf denen das am Millerntor oder im Olympiastadion passiert. Und mein persönliches Lowlight war dann die sogenannte Dancecam in der Halbzeit.
Ja.
Okay, also bevor wir jetzt zu der kommen, vielleicht, weil du gerade die Verabschiedung noch erwähnt hast, das fand ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz schön gemacht. Vielleicht auch wieder ein bisschen zu, hey, und jetzt nochmal Applaus und so. Aber dass man da nochmal einen Spieler in einem würdigen Rahmen an einem Samstagabend bei über 66.000 ZuschauerInnen verabschiedet, das fand ich eigentlich auch ganz schön, um auch vielleicht mal was Positives zu sagen, bevor ich nämlich jetzt auf diese besagte Dancecam komme. Also für die, die da am Samstag nicht dabei waren und noch nie im Olympiastadion waren, das ist quasi die Kisscam, nur in noch peinlicher. Es wird quasi in den Rang gefilmt und wer im Bild ist, soll tanzen. Du musst mir jetzt gleich erklären, mit welchem Sinn man überhaupt tanzen soll.
Ich habe keine Ahnung. ich wünschte, ich könnte es dir erklären. Kann ich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass unser Medienpartner, glaube ich, halt ein Berliner Radiosender ist. Und ich glaube, ja, die spielen dann halt irgendwie die Musik, weiß ich nicht, keine Ahnung, wählen die Songs aus, die da laufen. Und dann sollen Leute tanzen, weil, ja, keine Ahnung.
Okay, das ist also anscheinend auch etwas, was du bewusst ignorierst in der Halbzeit.
Ja, wobei ich gestehen muss, wir hatten, bevor es zur Dancecam wurde, haben sie es tatsächlich mal eine Zeit lang mit einer Kisscam probiert. Das fand ich persönlich tatsächlich noch schlimmer, weil halt, also ja, weiß ich nicht, ob einfach das Berliner Publikum sich nicht gerne random auf Befehl küsst oder keine Ahnung, aber das war halt wirklich immer sehr unangenehm, bis sie dann irgendwann auf den Sitzplätzen irgendein Ehepaar gefunden haben, was sich dann irgendwie erbarmt hat und sich irgendwie für 2 Sekunden geküsst hat, so, und sie es dann lassen konnten. Also da bin ich tatsächlich schon froh, dass mittlerweile nur noch irgendwelche Leute tanzen.
Okay, ich möchte jetzt hier keine Diskussion aufmachen, was schlimmer ist. Ich fand es halt einfach nur dann, ja, so die saure Kirsche auf einer geschmacklosen Sahnetorte, als dann der Stadionsprecher auch sagte, ja, und es ist doch noch warm hier draußen, wann sehen wir denn hier den ersten Oberkörper frei? Da habe ich so gedacht, okay, jetzt versuche ich das auch alles hier so gut es geht zu ignorieren, auch wenn ich hier den Auftrag habe, ein bisschen Stadionatmosphäre einzufangen. Das fand ich halt wirklich mega daneben so. Aber das hast du wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, oder?
Das habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich, genau. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Der Kommentar ist jetzt, ja, bin ich auch nicht der größte Fan von. Wobei ich also eigentlich sagen muss, generell in Verteidigung beider unserer Stadionsprecher, das ist ja ein geteilter Job bei uns auch. Die machen das beide ja wirklich bei uns auch schon lange, im Grunde Jahrzehnte auch mittlerweile. Und also eigentlich sehr, sehr beliebt und geschätzt. Also die beiden sind tatsächlich, für mich auch nicht das Problem. Also ich bräuchte auch weniger Beschallung und gesponserten Kram drumherum, aber also ich glaube, mit den beiden Jungs sind die meisten Herthaner zumindest eigentlich relativ happy. Und sie gehören doch irgendwie mittlerweile relativ ikonisch schon irgendwie dazu.
Okay, also ich möchte jetzt ja auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt hier überall das Haar in der Suppe suche, aber das war auf jeden Fall nochmal so ein Kommentar, wo ich dachte, okay, das war jetzt auf jeden Fall drüber. Und ja gut, wenn man diese Beschallung gewohnt ist, dann blendet man sie aus. Und gut, wir waren jetzt wahrscheinlich am Samstag einfach ja mit offeneren Antennen als Gästefans da und haben da besonders drauf geachtet, was man vielleicht als Heimfan ab und zu auch vielleicht wahrscheinlich gerne mal überhört oder ignoriert, ist ja auch legitim. Dann können wir vielleicht einfach dieses Thema auch in Anbetracht der Zeit so ein bisschen abschließen und schauen nochmal ganz kurz auf die zweite Halbzeit. Euer Trainer Paul Dardai hat gesagt, er hat eine andere zweite Halbzeit gesehen. Da wart ihr ja laufintensiver, kampfbetonter und auch einfach kämpferischer. Das, was er sich eigentlich schon von der ersten Halbzeit erhofft hatte, weil die habt ihr seiner Meinung nach einfach verschenkt. Und genau, dann kam aber die 74. Minute und unser Marcel Hartl köpft erst an die Latte und der Ball springt aber nicht zu euch, sondern wir bekommen noch einen zweiten Anlauf und da ist dann die Hereingabe von rechts drin, weil er wieder mit dem Kopf erst die Unterkante der Latte und dann das Tor trifft. Ja, hattest du zu dem Zeitpunkt noch Hoffnung, dass man da nochmal wie dann ein paar Minuten später nochmal zurückkommt oder hattest du das Spiel da schon abgeschenkt?
Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Also ich sag mal, letzte Saison hätte ich an dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gesagt, okay, das war's, weil es letzte Saison an dem Zeitpunkt ist dann halt auch einfach war in 99% der Fällen. Diese Saison, auch wenn es natürlich ergebnistechnisch irgendwie noch ein Auf und Ab ist, finde ich, hat man aber insgesamt irgendwie schon ja mehr Kampf, irgendwie mehr Wille in der Mannschaft gesehen. Deswegen, ja, also ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte Hoffnung, dass noch eine Reaktion kommt, die dann ja durchaus auch kam. Ich hatte jetzt nicht mehr die Hoffnung, irgendwie, wir drehen das noch auf ein 3-2 und behalten die drei Punkte hier.
Okay, also man muss halt dazu sagen, dass es halt ein bisschen bitter ist, dass dieser Fehler gerade, oder der Fehler, der dann zu dem Anschlusstreffer führt, gerade von unser aller Liebling Jackson Irvine passiert, der halt vorher noch an der Verletzung, die er sich aus der Länderspielpause mitgebracht hat, laboriert hat und jetzt erstaunlich schnell zurückkam und ja, dann fällt halt durch so ein, ja, ein Vertändeln des Balls fällt dann halt das 2-1 und es ist jetzt anders ausgegangen, aber bis vor ein paar Jahren oder noch, wahrscheinlich muss man gar nicht mal so lange zurückgehen, aber ja, bis vor einer Weile hätte der FC St. Pauli dieses Spiel dann auch noch zumindest, ja, hätte euch zumindest zwei Punkte noch hergegeben und es wäre für jeden mit einem Punkt ausgegangen. Umso schöner, dass man das dann trotzdem konsequent zu Ende gespielt hat, auch mit einigen ja, Rettungstaten und es gibt ja dann auch noch irgendwie einen Eckball kurz vor Schluss und so und euer Torhüter ist noch mit vorne und so und über die Szene, wo er den Ball vertändelt und wieder Eggestein, den eigentlich dann auch schon zum 2-0 reinmachen kann. Ich glaube, da war ungefähr so eine Stunde gespielt, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Gut, aber um das als Fazit abzuschließen, ich hätte mir auch noch Statistiken rausgesucht, versucht. Ich glaube, irgendwie 10 Minuten vor Schluss hatten wir ein Torschussverhältnis oder ein Schussverhältnis von 22-6, also pro St. Pauli, was dann auch, glaube ich, dafür spricht, dass wir eine Vielzahl an Chancen hatten und ihr habt dann eine von euren wenigen aufgrund eines individuellen Fehlers von uns zum Anschlusstreffer genutzt. Aber ich glaube, wir können festhalten, hast du ja auch, glaube ich, in Nebensätzen mehrfach schon gesagt heute Abend, dass der Sieg am Ende für uns in Ordnung geht.
Ja, das tut er tatsächlich, leider. Aber ja.
Okay, wir müssen echt ein bisschen auf die Zeit gucken, Rebecca. Wir haben uns jetzt echt schon ein bisschen verquatscht. Aber vielleicht, weil es in Rückbezug sowohl auf das VDS und auch unsere Saisonvorschau, wo wir nämlich unserer Zeit voraus waren und die Ereignisse, die da passieren konnten, nicht voraussehen konnten. Nochmal kurz deine Einschätzung zu Marius Gersbeck, der ja als potenzielle Nummer 1 geholt wurde im Sommer, Rückkehrer vom KSC, dann leistet er sich eine Fehltat oder eine Körperverletzung im Trainingslager, wird suspendiert und jetzt ist rausgekommen, er muss 40.000 Euro Strafe zahlen, hat sich vorher außergerichtlich mit dem Opfer geeinigt, hat sich auch entschuldigt und jetzt steht im Raum, ob er bei Hertha eine zweite Chance bekommt. Vielleicht einfach deine 2 Cents nochmal zu dieser Thematik, bevor wir hier den Deckel drauf machen.
Also er bekommt die zweite Chance tatsächlich. Das ist heute vom Verein kommuniziert worden, offiziell. Er wird in der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining einsteigen unter Auflagen, sowohl sportlichen, wo nicht bekannt ist und ich jetzt auch nicht einschätzen kann, was die sein sollen, als auch unter sozialen Auflagen, einfach im Sinne von, dass sein Verhalten jetzt natürlich wesentlich mehr unter Überwachung irgendwie und unter der Lupe steht, als auch im Sinne von, dass er sich sozial engagieren soll im Umfeld des Vereins und aber wohl auch irgendwie seine Erfahrungen aus den Geschehnissen einbringen und Leuten damit irgendwie helfen oder sie warnen, informieren soll. Welche Form genau das dann annimmt, weiß ich auch noch nicht. Auch das ist noch nicht richtig kommuniziert worden. Er wird auch nochmal auf der Mitgliederversammlung, die bei uns in 2 Wochen ansteht, wird er auch nochmal sprechen zu den Mitgliedern. Das war so zumindest klang es auch sein Wunsch, das zu tun. Ja, ich persönlich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass, wie gesagt, keine Verurteilung erfolgt ist, dass diese zweite Chance unter Auflagen und unter Beobachtung fair ist. Und das aber definitiv auch, wenn er sich halt jetzt nochmal irgendwas leistet, ist das dann ist beziehungsweise gewesen sein muss. Weil zweite Chancen sind eine gute Sache, aber sozusagen, wenn man sich dann darübergehend hinaus immer noch weiter nachgibt, sage ich jetzt mal, da halte ich nicht so viel von.
Okay, zweite Chancen kann man geben, aber man muss sie auch nutzen, höre ich daraus. Und wenn er jetzt schon gerichtlich nicht verurteilt und auf Bewährung oder irgendwas ist, dann ist er zumindest jetzt bei der Hertha auf Bewährung und muss zeigen, dass er seinen Fehler verstanden hat. Weil dann können wir dieses Kapitel ja hoffentlich zumachen, es sei denn, wir hören uns, wenn wir im März in der Rückrunde aufeinandertreffen. Ich hoffe, dass wir dann nicht wieder über Marius Gersbeck sprechen müssen, weil einfach die Hertha auch genug andere Themen bietet, was ja auch jetzt schon hier unsere Aufnahmezeit zeigt, dass man da neben des rein Sportlichen auch vieles, vieles andere findet, worüber sich zu reden lohnt. Machen wir doch mal kurz, weil du ja auch gesagt hast, hier bis zur Länderspielpause oder nach der Länderspielpause darf er mittrainieren. Bevor das soweit ist, spielt ihr jetzt erstmal noch auswärts bei Schalke 04, dann ist Länderspielpause, dann fahrt ihr nach Nürnberg und dann empfangt ihr den SC Paderborn. Wie blickst du denn aktuell Stand heute? Ich weiß, dass es am 8. Spieltag oder nach dem 8. Spieltag ist, es ist so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber wie blickst du auf die weitere Saison der Hertha?
Erstmal aus rein Fansicht vorfreudig, weil ich sowohl nach Gelsenkirchen als auch nach Nürnberg fahren werde. Also 2 doch längere, größere Auswärtstrips, was ja immer was ist, worauf man sich freut, jetzt komplett sage ich mal, unabhängig vom Ergebnis. Schalke ist natürlich so ein bisschen, also ich sag mal rein, wenn man auf die Tabelle guckt, ist das ein Gegner, den wir aktuell eigentlich schlagen müssten. Ist natürlich immer so kurz nach der Trainerentlassung alles im Umbruch, ist immer die Frage, das kann deswegen alles noch chaotischer sein oder die Chancen erhöhen oder es ist so diese bekannte Magie von wir wechseln den Trainer und auch wenn er eigentlich noch nicht mehr gemacht hat, als zwei Trainings zu leiten, auf einmal läuft's. Von daher so ein bisschen Wundertüte, die uns da bevorsteht, würde ich sagen. Ja, und dann die beiden anderen. Nürnberg ist dann das nächste, was ansteht. Stehen über uns, aber jetzt auch noch nicht um Welten in der Tabelle. Auch das ein Spiel, sage ich mal, ist natürlich immer, ich sag mal, auswärts Siege zu erwarten, ist immer so eine Sache, gerade bei jemandem, der über einem steht.
Mach ich nie.
Korrekt, ich eigentlich auch nicht. Deswegen, ich sag mal, wenn sie da einen Punkt mitnehmen, dann bin ich schon nicht böse und ganz glücklich. Und Paderborn ist dann natürlich wieder was, also so wie die Tabellenkonstellation aktuell ist, sind die ja mehr oder weniger direkt an uns dran. Sollte das dann nach Nürnberg, sage ich mal, immer noch so sein, ist natürlich irgendwie einen direkten Nachbarn, einen direkten Konkurrenten zu Hause, sind letztlich die, die man schlagen muss, wenn man auf seine Punkte kommen will.
Okay, dann erstmal danke für deine Einschätzung und wir werden verfolgen, wie sich das gestaltet. Und ja, also wir haben wirklich, ich hätte noch viel, viel mehr Themen gehabt, aber dieses Format soll ja auch nicht länger werden als andere Folgen, wo wir mit den Fans der jeweiligen Vereine sprechen. Von daher, danke Rebecca, dass du Zeit gefunden hast, mit mir jetzt hier über das Spiel vom Samstag zu sprechen. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und vielleicht kommst du ja im März nächsten Jahres nach Hamburg.
Das ist der Plan. Schauen wir mal, ob ich an Tickets komme.
Gut, Daumen sind gedrückt und dir erstmal noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Hinrunde und wir schauen mal, wie es dann in der Rückrunde läuft, wenn wir uns wiedersehen.
Ja, vielen Dank. Auch noch einen schönen Abend und viel Erfolg für den Rest, jetzt wo es nicht mehr gegen uns geht erstmal.
Dankeschön. Mach's gut, ciao.